Großen Applaus für Anton für seinen Vortrag. Willkommen.
So, can you hear me?
Hallo, yeah? Könnt ihr mich hören?
Yeah, so hi everyone.
Hi, hallo zusammen.
Hi everyone. Let's try
hallo an alle. Ich versuche ein bisschen zu dokumentieren, was noch nicht dokumentiert ist, insbesondere vom ESP32, dem Bluetooth-Teil. Aber ich fange ein bisschen mit dem Kontext an.
I am Anton.
Also ich bin Anton.
There you have my social media,
hier kannst du mein Social Media sehen, weil ich habe keinen statischen Platz, an dem ich hier im Kongress bin. Ich laufe rum, aber ihr könnt mich über alle diese Möglichkeiten kontaktieren. Und ich bin auch im Teil des Forschungs- und Entwicklungsteams von einer Familie, Firma in Spanien, die sich mit Sicherheit im Cyberraum auseinandersetzt. Und ich habe einen großen Erfahrungsschatz mit Forschungen in der Bluetooth-Sicherheit. Und das hat auch dazu geführt, dass ein paar Sachen gefunden wurden. Früher, zum Beispiel, die kennt ihr vielleicht, Bluespy. Da ging es darum, Audiogeräte reinzuhören von Kopfhörern, In-Ear-Kopfhörern. Und weil wir herausgefunden haben, dass es da nicht besonders viel Dokumentation gibt, haben wir ein bisschen Standardisierung für die Dokumentation gemacht und haben Creative Commons mit Methodologie für Sicherheitsforschung und Bluetooth gemacht. Und wir haben auch festgestellt, dass wir einiges verbessern können, um die Sicherheit einfach noch ein bisschen besser zu machen. Und jetzt arbeiten wir inzwischen daran, Werkzeuge zu erstellen, weil es gibt viele Dinge, die da noch fehlen, um Sicherheitschecks bei Bluetooth zu machen, im ganz Konkreten. Aber wir haben immer noch keinen guten Weg gefunden, den man sich leisten kann, die Möglichkeiten der Bluetooth-Hardware wirklich untersuchen. Was meine ich damit? Bei Bluetooth haben wir diese zwei Architekturparts, also die Hauptteile. Einer ist der Host, das ist deine generelle Hardware, zum Beispiel dein Computer. Und dann gibt es diesen Chip, der heißt der Controller, der ist wirklich sehr speziell, der versucht, die Sachen zu übernehmen, die zeitsensitive Operationen sind. Und er kann auch funken, um mit anderen Geräten zu reden. Und üblicherweise haben wir die Kontrolle über den Host-Teil und der kann mit dem Controller über ein standardisiertes Protokoll, HCI, reden und das limitiert unsere Möglichkeiten, die Kontrolle über den Controller selber zu übernehmen, um ihn Dinge machen zu lassen, die wir ihn gerne machen lassen wollen. Die Idee ist, dass die meiste Kommunikation auf den unteren Ebenen stattfindet. Ein Controller wird mit anderen Controllern reden und wir werden das nicht mitkriegen. Und das verpassen wir für den Moment. Und als wir darüber nachgedacht haben, auf welche Hardware wir das machen wollen, haben wir natürlich auf den ESP32 geschaut, weil er einer der verfügbarsten Chips überhaupt ist. Es kostet sehr wenig und es ist einer der wenigen Mikrocontroller, die man findet, die Bluetooth Classic können und Bluetooth Low Energy auch können. Und zusätzlich ist es noch gut für uns als Startpunkt, dass das SDK ziemlich quelloffen ist. Es ist natürlich noch so, dass es da geschlossene Teile gibt. Manche sind Apache lizenziert. Das ist insofern nett, als dass das die Lizenz es uns erlaubt, Reverse Engineering zu betreiben und dann unsere Arbeit zu publizieren, die davon stammt. Jetzt würden wir weitergehen, um den Reversing-Teil zu besprechen. Angefangen ist der, wir haben natürlich erstmal kompiliert, alles was wir an öffentlichen Informationen von dem Chip bekommen haben. Alles, was auf dem ESP32 läuft,
They do publish more than they need.
Die meisten Sachen publizieren mehr Sachen, als sie müssen. Also du kannst zum Beispiel ESP32-ROM-Dokumente finden oder Bluetooth-Bibliotheken direkt von dem SDK finden. Und diese ROMs kommen üblicherweise mit Symbolen. Das ist nett, aber weil wir ja mit Gitra reverse engineeren wollen, ist es ein bisschen mühsam, diese einzelnen Bibliotheken einzeln reverse zu engineeren.
Aber wir können diese dann alle zusammenfassen zu einer Golden Binary. Das Ganze dafür nutzen wir das Linker Tooling von der Entwicklungsumgebung und setzen Minimal Build auf Off. Ein Standardprojekt würde das auch tun und sorgt dann dafür, dass das Linking funktioniert, wie es soll. Dadurch haben wir dann ein Projekt, das alle Komponenten enthält, für die wir uns interessieren, und es wird eine Binary generieren, die auch vor allem die Symbole beinhaltet, die wir benötigen, um das Ganze zu reverse zu engineeren. Nur eine Warnung. Die Version wird natürlich die Inhalte stark beeinflussen. Und das heißt, es wäre eventuell natürlich auch nützlich, das für verschiedene Versionen zu kompilieren. Das ist das einfache Projekt, das wir dafür kreiert haben. Es spezifiziert die Komponenten, die wir wollen. Setzt das Trimming auf aus. Und es gibt ein paar Namen, die dann nicht in einer Ausgabedatei sein werden. Und diese können gefunden werden über die Linker-Scripts, die sich auch im SDK befinden. Gitra kann das leider nicht automatisch importieren. Aber ich habe dafür ein Script gebaut, ein Plugin für Gitra, das das einfach nimmt und das Linker-Script nimmt und was die Funktionsadresse und den Namen enthält und lädt das Ganze in Gitra. Ob diese jetzt nun existieren oder nicht. Und das Ganze gibt uns natürlich dann deutlich mehr Kontext fürs Reverse Engineering und ums zu verstehen, was genau passiert in dem kompilierten Code. Die Elf Binary enthält nur die Memory Map vom Code und Teile vom RAM, die verwendet werden. Aber der Code, den wir reverse engineeren wollen, der spricht natürlich auch mit peripheren Geräten und mit peripherem Speicher. Und das müssen wir natürlich irgendwie mappen. Und die Adressen werden direkt referenziert. Und da gibt es sehr, sehr viel Information im Datasheet. Aber da wir faul sind, haben wir herausgefunden, dass es die SVDs gibt, in denen das Ganze auch schon beschrieben ist. Und dann kann man das Ganze über ein Plugin, das ich geschrieben habe, dann auch in Gitra importieren.
Both of them should work perfectly.
Es gibt auch ein anderes, was in Java geschrieben ist, das auch funktionieren sollte. Es gibt zwei Versionen für ESP-Packs. Es gibt ein offizielles Repository für die SVDs, das auch das leider etwas alt ist.
Build some patches,
es gibt aber ein paar Patches, die darauf aufgebaut sind, die dort diese SVD-Files dann auch deutlich verbessern. Wir würden also empfehlen, das zweite zu verwenden. Das ist das Gitra-Plugin, es importiert einfach nur die SVD und öffnet ein Fenster, was sagt, ich werde alle diese Memory Sections für dich erstellen. Ist das okay oder nicht?
Now we would have the full information that
jetzt hätten wir die kompletten Informationen, die wir uns genauer anschauen wollen. Aber wir wollen uns auch die Sachen anschauen, die fehlen. Was meine ich damit? Der Bluetooth-Code redet zu RAM-Adressen, die wir noch nicht dokumentiert haben. Also am Ende hat GITRA leider keine Möglichkeit, herauszufinden, wo der Code versucht, mit Speicher zu reden, der nicht da ist. Also habe ich ein anderes GITRA-Plugin gebaut. Das macht einfach genau das. Es ist ein sehr einfaches Plugin. Es hat eine Liste an Funktionen, die man auf der rechten Seite sieht. Und links sagt es, wo diese Funktionen, welche Adressen diese Funktionen versuchen aufzurufen, zum Lesen oder zum Schreiben.
And as you can see on the left, we see a lot of functions that had the BT name on there.
Wie man auf der linken Seite sieht, gibt es sehr, sehr viele Funktionen, die den BT-Namen drin haben und diese versuchen, die Adresse 3FF7100C zu nutzen.
That's all the information there.
Das ist all die Informationen dort. Also sehr viel Code lesen, Kontext und die Aufrufe davon sind natürlich wichtig. Da sieht man einiges an den Bitmasks, an den Funktionsnamen. Alles hilft. Es gibt auch Debug-Info-Listen mit Datei- und Zeilennummern manchmal. Das kann natürlich dann sehr viel helfen, wenn man weiß, wo im originalen Code das herkommt. Es gibt auch ein paar Asserts, die tatsächlich einiges an Registernamen beinhalten. Und leider ist Lesen nicht immer genug, wir müssen auch testen. Also haben wir sehr, sehr viele Firmware-Tests gebaut, die Werte lesen und schreiben. Wir haben auch ein eigenes ESP32-Board gebaut mit JTAG und SMA, um zu schauen und zu debuggen, was genau passiert.
Or ESP devices to some specialized hardware that mostly was a CAT sniffer from the electronic CATs.
Wir haben außerdem noch weitere Hardware verwendet, insbesondere den CAT sniffer und HackRF.
This is the setup.
Das hier ist das Setup. Es war ziemlich einfach. Das PCB unten ist das ESP32-Board, was wir selber gemacht haben, verbunden mit einem Arduino. Und oben sieht man den CAT-Sniffer. In einem sehr radiofrequenzarmen Raum.
Isolation bags, RF shields.
Also in so
Also das hat bei uns geklappt, weil bei uns viel wenig Funk ist, aber wenn du jetzt in einer Stadt lebst mit ganz viel RF-Funk, dann brauchst du wahrscheinlich noch Abschirmung dafür.
Also machen wir mal weiter mit den Dingen, die wir gefunden haben. Das ist jetzt so das, was ich darunter verstehe, was wir entdeckt haben. Ja. Da gibt es wahrscheinlich einige Fehler drin, aber ich werde versuchen, das, was ich gefunden habe, so zu erklären, wie ich es am besten hinkriege. Wir haben eine relativ komplexe Bluetooth-Peripherie-Architektur gefunden. Also hier jetzt links sieht man, also erstmal in der Mitte sieht man den Bluetooth-Dual-Mode-Kern, diesen Block, der links zu all den, mit all den Peripherien redet und die versteckte Busse haben, die wir nicht sehen können. Aber wir wissen, dass da eine Kommunikation stattfindet, damit das Bluetooth diese Nachrichten senden und empfangen kann über die Radiofrequenzen. Und wir sehen auch, dass dieser Bluetooth-Kern dann mit den Main-Kernen redet über drei große Mechanismen. Und das ist zum einen die Interrupt-Line, um den Prozessor zu benachrichtigen. Der Kern kann außerdem ein paar Register lesen und schreiben, um die Peripherie zu kommunizieren. Die sind hauptsächlich für die Konfiguration der Peripherie. Und dann kann das Peripherie-Element auch noch über ein Speicherkontrollerregister direkt mit dem RAM interagieren und dort lesen und schreiben. Das sind so die Hauptmechanismen. So, und dieser Bluetooth Dual-Mode-Kern, der hat jetzt Register zur Konfiguration. wie ich schon sagte. Und die meisten davon sind zum Beispiel das Ein- und Ausschalten, Interrupt-Konfigurationen, sowas wie, ich möchte benachrichtigt werden über diese Sache, aber nicht eine andere. Manchmal gibt es auch ein paar Fehlercodes, die zurückgegeben werden können. Dann zu der Speicheraustauschkonfiguration gibt es auch dazu immer noch Konfigurationsoptionen in den Registern. Es gibt Möglichkeiten, das Timing und die Clocks anzustellen. Und wir können auch einstellen, mit welchen Speicherbereichen interagiert wird. Wir haben mehr als 40 Register mittlerweile dokumentiert. Wir haben auch die Felder innerhalb der Register für, ja, nicht alle, vielleicht zumindest für die 20 Register gefunden. Aber die sind immerhin sehr gut dokumentiert jetzt. Wir haben das ESP-Packs-Repository geforkt und da habe ich Patches für Bluetooth heute früh hochgeladen und ich habe angefragt, ob ich diese Änderung wieder upstreamen kann. Falls das jemand von ESP sieht, dann guckt es euch gerne an. Bitte lasst es nicht einfach verrotten. Genau. Die zweite Speichergegend, über die wir gucken, ist diese geteilte Speicherregion. Der geteilte RAM. Und da sind eine Menge gelinkte Tabellen drin. Das ist eine sehr große Region. Und jede von diesen Tabellen hat einen Teil des Bluetooth-Informationsaustauschs mit anderen Geräten. Also zum Beispiel gibt es eine Tabelle, die konfiguriert, welcher Bluetooth-Slot was macht. Was die Peripherie jeweils machen kann, soll es mit anderen Geräten konfigurieren und kommunizieren, sich verbinden. Oder ob kann es das überhaupt? Es gibt Tabellen für das Frequenzmanagement und wie zwischen den Frequenzen gesprungen wird innerhalb der Kommunikation. Es gibt Tabellen für die Übertragung und das Empfangen von Datenbuffern. Das sieht dann irgendwie so aus, wo halt so eine große Tabelle ist mit den ganzen Frequenzen, die Verschlüsselung, welche Operationen darauf gemacht werden sollen, Whitelisting, Beschreibungen von den Sende- und Empfangsverhalten. Genau, und dann noch die Buffer, die viel größer sind, als was man jetzt hier sieht. Wir haben jetzt also dieses Problem, dass sowohl dieser Bluetooth-Kern als auch der Hauptkern diesen RAM gleichzeitig beeinflussen können und beide auch gleichzeitig den Speicher ändern können. Und wir haben ein zweites Problem, und das ist, dass alle Bluetooth-Kommunikation immer sehr, sehr genaue Timing-Anforderungen hat. Das heißt, es gibt so einen Prefetch-Mechanismus, also einen Vorlademechanismus, der diese beiden Probleme so ein bisschen handhabt, um die Nutzerhandhabung davon und das Timing vor allem auch genau zu managen. Also am Anfang dieses Speichers gibt es so 16 Event-Slot-Tabellen. Und jeder von diesen Slots wird gelesen und bearbeitet synchron auf einer 625 Mikrosekunden Zeitscheibe. Und innerhalb dieser 625 Mikrosekunden wird immer eins von diesen Events verarbeitet. Und kurz bevor es verarbeitet wird, wird die Peripherie versuchen, die Informationen der Tabelle aus dem geteilten Speicher zu lesen. So, das ist dieser Prefetch, was wir diesen Prefetch nennen. So, und wie man damit arbeitet, wäre halt, der Nutzer würde zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt diese bestimmte Speicherseite und dann setzt er ein Bit in einer dieser Tabellen und dann wird das Peripheriegerät wird dann durch den Speicher gucken und wenn es dieses Bit sieht, dass es verarbeitet werden muss, dann wird es den verarbeiten, machen, was auch immer der Nutzer gesagt hat, das gemacht werden soll. Und danach wird es wieder die Haupt-CPU über einen Interrupt benachrichtigen, damit dann die entsprechenden Daten ausgelesen werden können oder sowas in die Richtung. So, was kann da jetzt gemacht werden? Die einfache Antwort ist, wir können alles genauso machen, wie es drinsteht, wie wir es gesehen haben. Es ist immerhin so weit genug dokumentiert, dass wir diese Standardprozeduren machen können. Also das Scannen, das Advertisen, das Verbinden. und das Warten auf Verbindungen. Aber wir haben auch noch ein paar weitere Modi implementiert, zum Beispiel RF-Test-Modi, wo wir halt bestimmte kleine Sachen kontinuierlich senden oder empfangen können. Und das Coole ist, mit diesen Operationen können wir das alles machen, ohne einen super niedrigen Zugriff zu haben. Also damit können wir zum Beispiel all den Funk-Traffic genau loggen, um zu gucken, ob alles genauso ist, wie es den Standards entspricht oder ob es da irgendwelchen unerwarteten Datentraffic gibt. Wir können gucken, auf welchen Channels gerade gescannt wird und auf bestimmten Channels scannen, wenn wir das wollen. Und wir können beliebige Daten auf beliebigen Frequenzen über das Peripheral versenden. Wie zum Beispiel, falls ihr das verfolgt habt, wir können einzelne Verbindungen sniffen, also uns genau angucken, was auf denen gerade passiert. Wir können uns ein Paket nehmen, dann die Parameter von dieser Verbindung nehmen und dann dieser Verbindung innerhalb des Traffics folgen. Und da gibt es diesen Mechanismus, der uns erlaubt, Pakete mit einem gewissen Level an Fehlern zu empfangen. Und das heißt, wir könnten zum Beispiel auch Traffic empfangen, von dem wir nicht wissen, ob die Synchronisierung funktioniert, ob das richtig verbunden ist. Also Partial Sniffing ist tatsächlich auch möglich, partielles, wo nur ein Teil des Pakets empfangen wird. Und innerhalb dieser RF-Modi können wir auch kontinuierlich zum Beispiel einen Kanal jammen. Das ist super nützlich, um ein paar Bluetooth-Attacken zu machen in der echten Welt, weil wir können zum Beispiel einen Channel so versperren, dass er nicht mehr benutzt werden kann und dann dadurch sehen, dass der Traffic dann auf einem anderen Kanal ist, auf einem anderen Advertisement-Kanal. Und da damit arbeiten. Das ist auch nützlich, weil manchmal, um bestimmte Attacken zu implementieren, wollen wir den Zugang zu diesem Low-Level-Traffic nicht unbedingt, sondern wir wollen einen normal funktionierenden Bluetooth-Controller und wir wollen nur ein paar ganz bestimmte Verhaltensmuster bearbeiten. Das heißt, wir haben diese Implementierung und wir haben jetzt die reverse-engineerten Register und wir wissen, was damit passiert. Und das heißt, wir können vielleicht an einem bestimmten Punkt was patchen, um sicherzustellen, dass die Peripherie genauso funktioniert, wie wir es wollen. Also nicht im normalen Modus, sondern halt das, was ändert, was wir wollen. Genau, und so können wir auch Low-Level auf den Protokollen anfangen zu fassen. Das war bisher auch noch nicht möglich. So, unglücklicherweise wollten wir ursprünglich also so eine komplette Monitoring-Node bauen, so ein Sniffer, der alles aufzeichnet, aber leider sind alle diese Bluetooth-Pakete, die haben eine Serie von Synchronisierungswörtern, was eine Präambel im Paket ist, und die weiß man nicht innerhalb einer Verbindung. Das heißt, wir können leider nicht einen kompletten Monitoring-Mode bauen mit dem ESP32. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Bluetooth-Pakete über diese Peripherie empfangen können. Vielleicht gibt es ein paar, die intern verwaltet werden und verarbeitet werden und gar nicht erst an den Nutzer weitergeleitet werden. Ja, zum Abschluss. Es gibt genug Dokumentation, um an einer Open-Source-Implementierung zu arbeiten von diesem Controller-Stack. Und es gibt eine Menge Dokumentation und es ist wirklich genug, um ein bisschen damit rumzuspielen und Custom-Tools zu schreiben, also Werkzeuge und Konzepte, um daran zu arbeiten. Einen kompletten Open-Source-Controller-Stack zu schreiben, wäre zu viel Arbeit für eine Person. Ich glaube nicht, dass ich damit anfangen werde, aber ich werde auf jeden Fall gerne versuchen, alles, was ich gefunden habe, upstream zu pushen in die offiziellen ESP-Repositories. Und es gibt noch eine Sache, die mich noch ein bisschen interessiert, und das wäre, mal die anderen Peripherien anzugucken, wie zum Beispiel das Modem und das physische Peripherie-Element für die Funksysteme und zu gucken, was man noch so aus dem ESP32 rausholen kann. Ja, für die Referenzen, die von euch, die sich für Reverse Engineering interessieren, hier sind die Links zu den Repositories für die Ghidra-Plugins, die ich geschrieben habe. Und für diejenigen, die das Bluetooth, den Bluetooth-Teil davon sehen wollen im Detail, da wird es, der Pull-Request läuft schon, aber da oben in dem Official Community ESP-Packs Repository kann man das sehen, wo die Registerdokumentationen hinzugefügt sind. Es wird auch einen Blogpost geben über den ganzen Prozess und was wir gefunden haben. Und es wird außerdem ein Repository geben, wo detaillierte Infos sind zu den Details dazu, wie man dieses Peripheral operiert und wie das alles funktioniert. In hohem Detailgrad. Genau. Zuletzt möchte ich Tarloik danken, dafür, dass ich das hier alles in Arbeitszeit machen darf. Die waren da sehr geduldig und insbesondere mit meinem Kollegen auch ein großes Dankeschön, Isaac Leder, für die viele Hilfe beim Reverse Engineering. Ich möchte Espressif danken für die offene SDK und dass sie Teile davon quelloffen gemacht haben und welche Lizenzen sie gewählt haben. Dann danke an Frosty und Jasper, weil die haben das alles letztes Jahr angefangen, indem sie das WLAN des ESP32 geöffnet haben. Also musste ich jetzt Folge ziehen. Und ansonsten vielen Dank an alle euch fürs Zuhören.
Thank you very much,
vielen lieben Dank, Anton, für diesen freiheitsgebenden Talk. Ich gucke gerade noch hier auf mein Gerät, ob es schon gehackt ist oder noch nicht. Gibt es Fragen für Anton? Möchte irgendjemand? Da, Mikrofon 3 bitte. Ja, vielen Dank für Ihre Präsentation. Ich wollte fragen, auf diesem Level, auf dem du da jetzt warst, was für Kanalzustandsinfos über zum Beispiel die Signalphase oder sowas konntest du rausfinden? Okay, du meinst also quasi so CSI-mäßig wie in WLAN. Ich weiß nicht, was das Äquivalent in Bluetooth ist. Für Bluetooth unter 6.0 gibt es keine Info über sowas, soweit ich weiß. Das ist ein sehr, sehr neues Feature in Bluetooth, das der ESP, soweit ich weiß, noch nicht unterstützt. Also ich habe Info gefunden über die einzelnen Kanäle, manchmal so zum Beispiel Übertragungsleistung und Empfangsleistung. Sowas kann ich teilweise machen, also und so zum Beispiel die Distanz zu einem Paketpartner rausfinden, aber soweit ich weiß, gibt es keine Phasenverschiebungsinformationen innerhalb dieses Geräts. Okay, Mikrofon Nummer 5 bitte. Habt ihr irgendwelche Infos darüber, wie die BTDM-Firmware geladen wird, sodass man eventuell quasi da mit dem Reverse Engineering anfangen könnte? Ja, die BTDM-Firmware, es gibt, soweit ich weiß, keine. Die Architektur ist so, dass das Peripheriegerät größtenteils in Logik, in SDL oder HDL geschrieben ist, die direkt in der Hardware ist. Die Peripherie handhabt ein paar Dinge von der Kommunikation und sendet dann alles weiter an den Hauptkern, um das wirklich zu verarbeiten. Also ich würde sagen, die Firmware, die in dem Peripheral ist, ist im Main Core eigentlich und kann man in den Bluetooth-Bibliotheken finden und im ESP-ROM. Da ist eigentlich nichts versteckt. Du kannst hier das Golden Binary Projekt, das ich da hinzugefügt habe, benutzen und du kannst dir all den Code ziemlich genau angucken, der da ausgeführt wird. Es ist ein ziemliches Chaos und ich weiß nicht, ob man in das Hasenloch reinschlüpfen will, weil schreibt mir gerne. Da gibt es ein quasi komplettes zweites Echtzeit-Betriebssystem darunter, was auf FreeRTOS oben drauf läuft und eins von diesen beiden Real-Time Operation Systems ist halt von dem Peripheral-Hersteller. Alles klar, vielen Dank für die Frage. Mikrofon Nummer 4 bitte. Ja, vielen Dank nochmal für deine Arbeit. Ich wollte nochmal kurz fragen, ist das wirklich, also das, was du jetzt hier behandelt hast, ist nur der digitale Teil, ne? Also nach dem digitalen würde es irgendwie verarbeitet werden in diesen Analog-Funkteil und dann rausgeschickt werden, richtig? Ja. Und ist das also das von dem hier die Rede ist? Ah ja, okay. Also wäre meine Frage, glaubst du, dass quasi der nächste Teil wäre? Wie könnte jemand sich daran machen, das weiter zu reverse-engineeren, insbesondere den analogen Teil und zum Beispiel die analog-digital-Verarbeitung? Ja, das ist auf jeden Fall der Teil, den ich mir gerne als nächstes anschauen würde. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Info darüber, die man veröffentlichen könnte. Es ist, glaube ich, auch dieses Peripheriegerät wird über einen I2C-Bus konfiguriert, auf den man auf jeden Fall auch raufgucken kann. Und ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein Modem dran. Das werde ich mir noch genauer ansehen müssen. Aber soweit ich das weiß, ist basierend auf der Chip-Architektur, wäre der Prozess, die zu reverse-engineeren, sollte ungefähr ähnlich sein wie das, was ich bisher gemacht habe. Aber halt anstatt die einzelnen Bluetooth-Funktionen anzugucken, sollte man dann halt die DeFi-Funktionen angucken, die physikalischen. Das zu finden, das, was dazu gehört zum Peripheriegerät, sollte relativ einfach sein. Die Arbeit sollte insgesamt ungefähr ähnlich sein. Du kannst gerne die Infos, die ich gefunden habe, importieren und dann gucken, was für Code mit dem Speicher redet, der nicht gemappt ist und wo halt irgendwie das File in der Nummer ist. Okay, Mikrofon Nummer 6, bitte. Hi, danke. Du hast kurz geredet über die nächsten Aufgaben und insbesondere, dass es schwierig ist, tiefer in den Bluetooth-Stack reinzugucken. Da wäre meine Frage, hattet ihr in den Zephyr-Link-Layer geguckt, der von Nordic geschrieben wurde? Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, damit zu arbeiten, aber es funktioniert. Ja, ich habe es gesehen. In der Bluetooth-Welt gibt es nicht so viele... da gibt es sehr viele private Implementierungen für Controller, aber die einzige, die ich kenne, die Open Source ist, ist die, die du genannt hast, die von Zephyr. Das Problem ist, dass sie nur für Bluetooth Low Energy ist, ne? Während diese hier, die ist für beide Bluetooth-Varianten. Also das ist der Hauptgrund, warum ich hier jetzt den schmerzhaften Weg gehe, weil es wird uns vielleicht erlauben, ein paar Dinge zu machen, die vorher ein bisschen versteckt waren. Es ist auf jeden Fall cool, eine interessante Art da ranzugehen, weil ich würde sagen, dass die Controller-Implementierung wahrscheinlich im Bereich von 10 von Tausenden von Zeilen ist. Das ist jetzt nicht was, wo es super leicht ist, ranzugehen. Ja, Mikrofon 3 bitte nochmal. Hey, ist das Face-Shift-Keying von Bluetooth, wird da Differential-Keying benutzt oder normales Face-Shift-Keying? Hi, hi Frossi. Eine Runde Applaus für den Mann, der mich dazu gebracht hat, das hier zu machen. Ja, genau. Face Shift Keying, ich weiß so ziemlich gar nichts über was in dem Radiofrequenzbereich davon passiert. Also da habe ich wirklich keine Ahnung von. Vielleicht müssen wir uns mal zusammensetzen und das genauer angucken und vielleicht können wir eine Antwort finden. Großartiger Talk übrigens. Dankeschön. Nächstes Mikrofon. Du hast in deinem Talk erwähnt, dass man beliebige BT-Funk-Sachen senden kann. Also gilt das nur für gültig konstruierte Frames oder könntest du quasi ungültige Frames auch konstruieren und rausschicken? Da gibt es ein paar Limitierungen, aber ich glaube, wir können um die rumkommen. Das Ding ist, die Speicherstrukturen müssen eine gewisse Bedeutung haben. Also es gibt Felder, die man nicht ändern kann, aber es gibt dieser RF-Sendetestmodus erlaubt dir, ein quasi unendlich langes Paket zu senden. Also wenn du vorsichtig genug bist, kannst du ein Paket innerhalb eines Pakets konstruieren und dann innerhalb des Pakets, das du sendest, kannst du dann halt irgendeine beliebige Payload reinlegen. Ich denke, es ist also machbar, das zu tun. Ich glaube nicht, dass es sonderlich einfach ist, aber ich denke, wahrscheinlich geht's. Vielen Dank, Anton. Nochmal einen wunderschönen Applaus.